Stopp, ich muss kurz unterbrechen. Es kommt ganz kurz Werbung.
Falls ihr hier schon länger zuhört, habt ihr vielleicht bemerkt, dass wir sehr neugierig sind. Also wirklich sehr, sehr, sehr neugierig. Ein bisschen könnte man auch sagen, dass wir ja gerne mal irgendwie so Mäuschen spielen würden überall reinschnuppern würden. Also jetzt nichts Verbotenes oder so, aber einfach mal so hinter die Kulissen der Dinge blicken. Ja. Also gucken, wie die so entstehen und so. Also das reizt uns schon sehr.
Ja, und wenn man jetzt noch so ein bisschen in der Zeit vielleicht reisen könnte, also wenn wir einfach mal nochmal so in das Labor von Marie Curie gucken könnten oder so ein Konzertabend mit Max Planck, da wäre ich auch gerne mal dabei gewesen.
Oh ja, da träume ich auch mal insgeheim. Ein Mäuschen sein, was in der Zeit reisen könnte. Traum.
Perfekt, ja. Und wenn ihr ähnlich tickt wie wir, dann haben wir jetzt den perfekten Veranstaltungstipp für euch. Und zwar den Tag der Schiene.
Beim Tag der Schiene finden in ganz Deutschland Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen rund um das Thema Eisenbahn statt. Also man kann zum Beispiel alte Bahnausbesserungswerke besuchen oder Baustellen, die jetzt aktiv laufen rund um die Bahn oder, das ist wirklich richtig cool, mit historischen Eisenbahnen fahren.
Boah, das ist so spannend, weil das dann auch so Orte sind, an denen man sonst vielleicht nur mit der Bahn vorbeifährt. Also ich habe mal geguckt, was man hier auch in der Nähe angucken könnte. Das wäre zum Beispiel in Köln-Nippes dieses ICE-Werk. Und ich bin da schon ganz oft dran vorbeigekommen und habe so Bilder davon gemacht, weil das sieht immer so krass aus. Da sind so ganz viele ICEs stehen nebeneinander und dann hast du den Dom so im Hintergrund. Und jedes Mal denke ich mir, wow, was wird wohl hier mit den ICEs gemacht und so. Und da zum Beispiel könnt ihr dann auch reingucken. Also in so große Logistikzentren, wo eigentlich ja man überhaupt nicht hinter die Kulissen gucken kann, da könnt ihr an dem Tag auch reingucken als Besucher. Ja.
Und auch für Menschen, die gerade auf der Suche nach einer Ausbildung sind oder einem Job oder so, gibt es da jede Menge Angebote, wo man sich irgendwie informieren kann, was möglich ist. Wir verlinken euch alles unter unserer Folge. Unter tag-der-schiene.de findet ihr zum Beispiel eine Deutschlandkarte mit allen Veranstaltungen und könnt dann schauen, was bei euch in der Nähe stattfindet. Also da gibt es wirklich jede Menge. Also ich konnte mich gar nicht entscheiden, als ich da mal so reingeguckt habe.
Ja, dann ist gut, dass es über mehrere Tage geht. Und ich würde vorschlagen, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann machst du einfach so eine Fahrt. Machst du so eine kleine Bahnfahrt.
Ja, schöne Idee.
Von Ort zu Ort.
Ja. Ne? Eigentlich ein richtig cooler Ausflugstipp. Geht ja über 3 Tage, fährt man einfach so durch Deutschland, lernt ein bisschen Städte kennen und schaut sich dann Veranstaltungen vom Tag der Schiene an.
Oh, ja.
Also darauf habe ich große Lust, ihr vielleicht auch. 19. bis 21. September jetzt schon mal in den Kalender eintragen. Tag der Schiene.
Werbung Ende. Schönen Science-Samstag zusammen. Ich bin Marie.
Und ich bin Luisa. Und die letzte Folge, die wir hier bei Behind Science gemacht haben, also nicht der Snack, sondern die davor, also die lange Folge, die hat offenbar einiges in euch ausgelöst. Mhm. Wir haben ja über die Forscherin Rita Levi-Montalcini gesprochen und die hat herausgefunden, dass wir Menschen bis ans Lebensende lernen können. Und deshalb wollten wir von euch wissen, was ihr noch lernen möchtet. Und Anni hatte dazu einen guten Punkt. Sie schreibt, lebenslanges Lernen hat auch noch einen ganz anderen Effekt. Man kann lernen, Dinge anders zu machen. Also wenn zum Beispiel der bisherige Weg versperrt ist, sei es, dass ein Schlaganfall Teilbereiche des Körpers ausschaltet oder eine Amputation oder Querschnittslähmung passiert ist. Man kann lernen, Hilfsmittel oder Prothesen zu nutzen und auch nach dem Verlust eines Sinnes können neue Strategien entwickelt werden. Also wir sind quasi ja von einem ganz anderen Setting ausgegangen und das finde ich einen ganz spannenden Gedanken und auch einen sehr tröstlichen Gedanken, dass wir eben als Menschen in der Lage sind, dazu zu lernen und neu zu lernen, dass eben auch, wenn uns quasi das Leben Steine in den Weg legt, die da irgendwie umgangen werden müssen. Also vielen Dank, dass du deine Gedanken hier mit uns geteilt hast, Anni.
Und uns hat, ihr glaubt es nicht, diese Woche noch eine Anni geschrieben. Wir waren auch erst so, ist es die gleiche?
Ja.
Kann aber gar nicht sein, denn sie leben scheinbar an sehr unterschiedlichen Orten. Passt auf, die Anni, die uns noch geschrieben hat, hat nämlich erzählt, dass sie in den letzten Jahren was Neues gelernt hat. Ich bin zu meiner Chemiepromotion vor 5 Jahren nach Finnland ausgewandert. Jetzt ist die DIS endlich fertig und wird bald verteidigt. Yeah, herzlichen Glückwunsch. In den Jahren hier habe ich nicht nur Neues über die anorganische Chemie gelernt, sondern auch Finnisch, was nicht so schwer ist wie sein Ruf. Ich liebe euren Podcast sehr, da ich als Kind immer Erfinderin werden wollte. Liebe Grüße, Anni. Ja, liebe Grüße zurück.
Richtig schön. Alle lieben Anis, Grüße nach zuhören. Finnland. Ja, wirklich. Das ist eine hohe Anni-Quote hier. Ja. Finden wir übrigens einen sehr schönen Namen. Haben wir hier vor der Aufnahme schon drüber gesprochen.
Total.
Und spannende Geschichten, die die Annis dieser Welt uns hier erzählen. Auf jeden Fall drücken wir die Daumen für deine Verteidigung. Und du weißt ja, es ist nie zu spät, Erfinderin zu werden oder eben Entdeckerin. Oder nur aufmerksame Beobachterin. So war es ein bisschen bei dem Forscher, den wir euch heute vorstellen möchten. Wir sprechen heute über Johann Karl Fuhlrott und die Entdeckung des Neandertalers.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Unsere Folge heute, die spielt gar nicht so weit weg von hier, also von hier in Köln, wo Louis und ich ja gerade aufzeichnen. Denn Schauplatz der heutigen Folge ist das Neandertal, das hier in NRW bei Wuppertal liegt und zwar genauer genommen zwischen Erkrath und Mettmann. Ich habe mal nachgeguckt, das ist von Köln gerade mal ein Stündchen mit dem Zug entfernt. Warst du da schon mal?
Ich wollte genau dasselbe fragen. Ich war da schon ein paar Mal, auch im Neandertal-Museum und das ist wunderschön. Also das Museum ist spannend und aber auch das Neandertal ist interessant. Also ich kann verstehen, warum man sich da niederlässt.
Ja, ich glaube, ich war da mal so als Schülerin.
Genau, aber ich auch nur als Kind.
So richtig tolle Erinnerungen habe ich nicht. Ich glaube, es wäre jetzt auf jeden Fall nach dieser Folge nochmal ein Ausflug wert.
Mhm, ja, muss man unbedingt machen. Vielleicht kriegen wir es mal zusammen hin.
Ja, und warum es so ein besonderer Ort ist, das werdet ihr in dieser Folge erfahren. Denn dort wurde 1856 der Neandertaler entdeckt. Der Homo sapiens neandertalensis. Das ist damals der erste fossile Mensch, der je gefunden wird. Man weiß damals zwar schon, dass wir Menschen, wir Homo sapiens Vorfahren hatten, aber es wurde noch kein Fossil davon entdeckt. Also noch kein Knochen, kein Überbleibsel von unseren menschlichen Vorfahren. Und ausgerechnet im Neandertal, ein Stündchen von unserem Aufzeichnungsort entfernt, wird der damals gefunden.
Und passiert komplett durch Zufall. Im Neandertal wird zu dem Zeitpunkt nämlich eine kleine Grotte abgebaut, die Feldhofer Grotte. Und dabei finden die Steinbruchmitarbeiter 16 Knochenteile. Auch schon irgendwie eine bisschen gruselige Vorstellung, finde ich. Aber so Knochen in der Grotte zu finden, da weiß man ja.
Also, hier war jemand.
Genau, ja. Und die Mitarbeiter wissen damit halt nicht viel anzufangen und übergeben sie dann an einen Lehrer aus der Region, der bekannt dafür ist, dass er sich für sowas interessiert. Und zwar Johann Fuhlrott, also da weiß man, der könnte da irgendwas mit anfangen, mehr als wir sozusagen.
Aber das heißt jetzt auch gleichzeitig, dass Johann selber nicht der Entdecker dieser Fossilien war, aber er ist, könnte man so sagen, der Erkenner, denn er hat erkannt, dass er da damals was extrem Wertvolles in den Händen hält. Ja, warum er das sofort gecheckt hat und warum auch diese Mitarbeiter im Steinbruch sofort wussten, ah ja, das müssen wir mal dem Johann geben. Um das zu verstehen, müsst ihr den Johann ein bisschen besser kennenlernen.
Und zwar wird Johann 1803 in Thüringen geboren, in Leinefelde. Er kommt aus einer katholischen Familie und wächst, weil seine Eltern früh sterben, hauptsächlich bei seinem Onkel Karl Bernhard auf. Und der ist katholischer Priester. Also ihr merkt schon, es ist eine sehr katholische Prägung, die er hier erhält. Er geht dann natürlich auch auf ein katholisches Gymnasium und schreibt sich danach an der Uni Bonn für katholische Theologie ein. Also er bleibt da erstmal diesem Weg sehr, sehr treu. Und ob er das wirklich will, wissen wir in dem Moment nicht. Auffällig ist auf jeden Fall, dass er sich schon im zweiten Studienjahr umorientiert Richtung Naturwissenschaften und Mathematik, also weg von der katholischen Theologie. Wobei sich das natürlich nicht ausschließen muss, überhaupt nicht. Haben wir auch schon ein paar Mal hier drüber geredet. Aber jedenfalls hat er da irgendwie dann doch einen größeren Bezug zu.
Er will es nicht studieren.
Nee, genau, er will es nicht studieren und Johann wird dann tatsächlich Naturforscher, aber er bleibt nicht an der Uni, sondern möchte Lehrer werden.
Er macht sein Referendariat, geht dafür wieder zurück nach Thüringen und beginnt dann aber 1830 als Lehrer an der Höheren Bürgerschule, das ist heute eine Realschule, in Elberfeld. Und das ist jetzt wieder nicht in Thüringen, sondern in NRW. Heute gehört das zur Stadt Wuppertal. Und ihr seht, er kommt jetzt langsam irgendwie wieder hier in die Region. Dass er hier anfängt, kann man aber auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, weil eigentlich wäre eine andere Stelle, ihm wurde in Erfurt auch schon eine Stelle versprochen, viel besser gewesen. Die wäre zum Beispiel viel besser bezahlt gewesen. Aber vielleicht ist diese ganze Fügung, dieser ganze Weg, den er einschlägt, auch so ein Wink des Schicksals. Mhm. Vielleicht sollte er hier so ein bisschen näher kommen.
Ja, irgendwie, also ich glaube ja gar nicht an so Übernatürliches, aber irgendwie denke ich mir da schon so, weiß nicht, vielleicht hat irgendeine Stimme in seinem Kopf gesagt, so nee, da bist du genau richtig und sollst da quasi noch über deinen Lehrberuf hinaus irgendwie deine Erfüllung finden. Also ich finde es schon interessant, wie das so
wir
zustande gekommen
nicht,
ist.
Wir wissen nicht, wer diese Stimme gewesen sein könnte, aber dass so Lebenswege manchmal erst später Sinn machen, daran glaube ich schon.
Das glaube ich auch. Also ja. Klar, vielleicht hätte auch ein anderer Lebensweg Sinn gemacht, aber ich meine, in seinem Fall ist es halt irgendwie schon sehr ein absoluter Treffer irgendwie, ne?
Ja, also, es ist für uns alle gut, dass er dort landet.
Stimmt, so viel können wir vorwegnehmen.
Ja, auch wenn er da jetzt in Elberfeld erstmal der einzige Katholik im Kollegium ist, alle anderen sind protestantisch, die Schule ist auch noch ganz niegelnagelneu, das heißt, das ist keine, der jetzt schon ein Renommee vorauseilt, die ist auch nicht besonders gut ausgestattet am Anfang, aber Johann ist sehr bekannt dafür, dass er ein engagierter Pädagoge ist und deswegen stoppt ihn das kein bisschen und er bleibt die nächsten fast 50 Jahre an dieser Schule sein Leben lang, ist er dort Lehrer.
War ein ziemliches Match für ihn und während er als neuer Lehrer an der neuen Schule startet, schreibt er parallel seine Doktorarbeit und die trägt den Titel Die Naturgeschichte als Wissenschaft und als Gegenstand des höheren Unterrichts, eine pädagogisch-philosophische Abhandlung. Und in diesem Titel könnt ihr eigentlich alles ablesen, was Johann wichtig ist. Also er möchte Naturgeschichte im Unterricht vermitteln und er schreibt, dass das eine herrliche Wissenschaft sei und zentral in der Ausbildung junger Menschen. Ich glaube, da liegt er nicht ganz falsch mit, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein ziemlich cooler Lehrer war, der das so vermitteln konnte, dass das einfach herrlich war. Also ich weiß nicht, ob du so Lehrer und Lehrerinnen hattest, die einfach so fasziniert von ihrem eigenen Fach waren, dass einen das so angesteckt hat, das war, fand ich schon immer sehr besonders.
Auf jeden Fall, wo man am Ende so denkt, so, warum finde ich das interessant? Ich mochte das nie, ne? Und es gibt tatsächlich auch jemanden, an dem muss ich die ganze Zeit schon denken, jetzt bei dieser Folge, denn da habe ich auch mal was hingebracht, was ich gefunden habe im Garten. Es gab bei uns in der Nachbarschaft so einen Bio-Professor, der war, glaube ich, schon, seit ich den kenne, schon immer in Rente, aber die hatten auch so einen ganz verwunschenen Garten und ich wusste, wenn ich ein Tier finde, das ich nicht bestimmen kann, dann kann ich das zu dem bringen.
Ah.
Und wir haben da manchmal, wenn wir uns nicht sicher waren, haben wir einen Salamander gefunden. Das war ja irgendwie so ein absolutes Highlight, schon ein relativ großes Tier so im Garten, so ein bisschen gefleckt.
Stimmt.
Und wir waren uns immer sicher, dieses Mal ist es ein Feuersalamander. Dann sind wir immer damit so rüber und dann hat er gesagt, nee, ist leider nur ein Molch, aber lass ihn ruhig hier. Dann durften wir den da im Teich im Garten lassen.
Ach, wie schön. Der hatte bestimmt auch einen tollen Garten.
Ja, ganz verwunschen. Ja, ganz,
ganz
ist dunkel auch irgendwie, weil da natürlich sehr viel gewachsen ist.
Okay.
Aber guck, ja. Das hat mich angesteckt mit Naturkunde. Und Johann wünscht sich sowas auch total von seinem Unterricht. Aber gleichzeitig hat er auch eben schon so eine Faszination für Wissenschaft und macht das immer so parallel. Er wünscht sich aber, dass sein Unterricht die Idee vermittelt, dass der Mensch ein Teil des natürlichen Systems ist. Also da steckt so eine größere Idee hinter, die Idee der Einheit der Natur. Johann betrachtet den Menschen wie alle anderen lebenden Organismen als Teil von einem System und als nichts, was irgendwie höher gestellt ist oder was wichtiger, verantwortlicher wäre, sondern wirklich, Er sagt, Natur und Mensch, das ist eine Einheit. Mhm. Und das möchte er in seinem Unterricht vermitteln und auch in seiner wissenschaftlichen Arbeit.
Ja, ganz, ganz spannend, auch aus heutiger Sicht, finde ich. Und deshalb gründet er auch in der Region mehrere Vereine mit, die sich um Naturschutz kümmern, zum Beispiel den Naturwissenschaftlichen Verein für Elberfeld und Barmen. Und jetzt könnt ihr euch natürlich schon vorstellen, warum er als Naturforscher so bekannt war in der Region. Also er hatte einfach super viele Kontakte, er hat ja viel so regional auch geforscht und ökologische Gutachten geschrieben und war einfach ein sehr populärer Wissensvermittler. Also irgendwie so ein bunter Hund in der Region. Mhm. Vielleicht hätte er heute irgendwie einen YouTube-Kanal oder würde das Ganze bei TikTok veröffentlichen.
Kann sein.
Weil er ja halt auch immer, also er wollte das auch vermitteln. Es war jetzt nicht so, dass er das so für sich genutzt hat. Also ich finde zum Beispiel, das bisschen das Gegenteil ist Henri Fabre, den wir hier auch vorgestellt haben. Der war ja mehr so ein Eigenbrötler, der das natürlich auch veröffentlicht hat, um ja auch andere daran teilhaben zu lassen. Aber der hat das jetzt nicht so geteilt und sich so dafür eingesetzt.
Ja, der hat es, glaube ich, lieber in Büchern festgehalten.
Genau, ja.
Ne?
Und unser Johann war da ja mehr bei den Menschen und wollte halt auch andere irgendwie davon überzeugen, wie faszinierend die Natur ist und wie schützenswert Umwelt ist und so weiter. Also er hatte da nochmal so einen ganz anderen Ansatz und war aber deswegen eben ja sehr bekannt in der Region.
In meiner Vorstellung ist er so ein richtiges Original. So jeder in der Region kannte den,
ach, der Johann,
dass das so ein Naturschützer ist. Ja,
auch so ein bisschen bestimmt mit so einem Augenzwinkern, weil ich kann mir vorstellen, wenn dann da alle piekfein irgendwie aus der Kirche kamen und er, weiß nicht, war da schon am nächsten Busch zugange und hat geguckt, was da für ein Käferart rumkriecht. So.
Und dann direkt wahrscheinlich diesen Käfer den Leuten unter die Nase gehalten.
Genau.
So, guck mal, wisst ihr nicht, das ist doch
das
hier
ist doch der
glänzende Rosenkäfer. Ja.
Aber ja, eine Marke, das stimmt.
Eine Marke, glaube ich auch. Ja, und deswegen ist es auch ganz verständlich, dass diese Steinbruchmitarbeiter 1856, als sie die 16 menschlichen Knochen entdecken, ohne dass sie wissen, dass das schon menschliche Knochen sind, sofort wissen, okay, das müssten wir jetzt eigentlich dem mal sagen. Und die Besitzer des Steinbruchs, die sind auch noch Mitglieder in Johanns naturwissenschaftlichen Verein. Das heißt, die kennen den auch noch persönlich, heben die Knochen auf und sagen ihm Bescheid. Und das, was jetzt passiert, ist wirklich ein forschungsgeschichtliches Ereignis. Es gab nämlich schon fossile Funde von Tierknochen, aber Johann bemerkt jetzt, dass die Knochen, die er aus dieser Grotte bekommen hat, Menschenknochen sind. Und das bestätigt zum Beispiel die Evolutionstheorie, die Charles Darwin in dem Jahr erst veröffentlicht hat. Man wusste jetzt schon, okay, die Theorie sagt, es gibt Arten, die weniger gut angepasst sind, die sterben aus. Und es gab wahrscheinlich auch menschliche Arten, die ausgestorben sind, die vor uns gelebt haben. Aber es gab wirklich noch niemanden, der fossile Knochen von Menschen gefunden hätte. Und er ist sich ziemlich sicher, dass er vielleicht solche gerade in der Hand hat.
Ja, und das ist wirklich eine wahnsinnige Erkenntnis, weil bis dahin dachte man halt, der Homo sapiens ist der Mensch, den es schon irgendwie immer gab und den wird es auch immer geben.
Es gab keinen Beleg. So.
Genau, ja. Also,
dass es anders war. Ja. Es gab eine Theorie und auch die war halt noch niegelnagelneu.
Deswegen war es auch so wichtig, da jetzt Beweise für zu finden. Und Johann hat jetzt diese Knochen in der Hand. Und es ist unter anderem ein Schädelknochen dabei. Und da sieht er, dass der Schädel zwar so groß ist wie der eines heute lebenden Menschen, aber schon auch deutlich anders geformt. Also er hat so eine hohe, fliehende Stirn, eine viel stärkere Ausprägung der Augenpartie.
Ja, der Augenbrauen, ne?
Ja, genau. Das kennt man ja auch von so Nachbildungen. Also dafür lohnt sich ein Ausflug ins Neandertal-Museum, um sich da mal ein Bild von zu machen. Das ist ganz spannend. Und ja, die hatten auch andere Nasenhöhlen und auch nicht so ein richtiges Kinn, wie wir das jetzt als Homo sapiens haben. Und er erkennt, das muss ein menschlicher Vorfahre sein, der ausgestorben ist. Wahnsinn, dass er das daraus ableitet. Und das ordnet er sofort wissenschaftlich korrekt ein und ist sich sicher, damit ist bewiesen, dass es fossile Menschen gibt. Also Fossilien von menschlichen Vorfahren, die hält er ja da gerade in der Hand und in diesem Fall eben vom Neandertaler, der so heißt, weil seine Knochen eben im Neandertal gefunden wurden. Wer hätte es gedacht? Ein Stündchen hier von Köln entfernt.
Ja. Man könnte sich jetzt wünschen, alle flippen aus vor Freude. Natürlich nicht, das wisst ihr ja schon, dass das in der Geschichte wir uns mal so gewünscht hätten, aber dann oft anders war, denn er erntet erstmal reichlich Kritik und keine Anerkennung. Ihr müsst auch wissen, Johann ist so jemand, der sich gerne mal auflehnt. Also der ist jetzt auch innerhalb der Schule zum Beispiel bekannt dafür, das ist eher ein Lehrer, der schon mal Stress mit der Schulleitung hat, weil er noch so ein paar Sonderwünsche hat oder einfach halt eine eigene Meinung. Und ich könnte mir vorstellen, dass deshalb auch viele gedacht haben, ach genau, und jetzt hat er hier auch noch Neandertaler gefunden, ist ja, klar.
Genau, die menschlichen Vorfahren, ja, okay, komm
genau,
mal runter.
Alles klar. Ja, wir lachen jetzt darüber und es war vielleicht auch für ihn erstmal einfach nur nervig, dass es niemand ihm abgekauft hat.
Ja, schon auch, aber deprimierend.
Total deprimierend. Ne? Und das Schlimme ist jetzt, bis zu seinem Tod 1877 wird der Fund des Neandertalers wirklich nicht wissenschaftlich anerkannt. Mhm. Also das passiert alles erst, nachdem Johann schon gestorben ist. Erst als 1886 noch weitere Neandertalknochen in Belgien gefunden werden, da glaubt man dann endlich auch seiner wissenschaftlichen Stellungnahme.
Ja, na toll. Wahnsinn. Finde ich auch immer interessant, weil stellen wir vor, in Belgien wären die zuerst gefunden worden, dann hätte er ja einfach einen ganz anderen Namen. Belgianer oder.
Stimmt.
Jedenfalls ungeschickt war auch noch eine andere Sache, und zwar, dass die Höhle im Neandertal nicht geschützt oder weiter untersucht wurde. Das hätte man ja dann auch erwarten können. Da wurde einfach Kalk abgebaut und sie wurde komplett zerstört. Alles lag quasi vergraben unter Resten von den ganzen Sprengungen, die dort gemacht wurden. Und erst als die Uni Köln in den 80ern nochmal danach gesucht hat, finden sie weitere Reste und den Ort, an dem es ungefähr gewesen sein muss. Also den Ort, wo ungefähr diese ersten Knochen aufgetaucht sind, die dann quasi die Geburtsstunde des Neandertalers bedeutet haben.
Ja, und das hat sich gelohnt, da nochmal hinzugehen, denn man konnte dann auch mit diesen weiteren Knochen, die man noch so gefunden hat, und den mittlerweile moderneren Analysemethoden rausfinden, wie dieser Neandertaler ausgesehen haben muss, also der, dessen Knochen Johann gefunden hat. Und zwar war das ein erwachsener Mann, der in der letzten Eiszeit vor etwa 40.000 Jahren liegend in dieser Grotte bestattet wurde. Er war wahrscheinlich so zwischen 40 und 60 Jahren alt und etwa 1,68 groß. Man konnte auch sehen, dass er so über dem rechten Auge an der Augenbraue eine Verletzung hatte. Vielleicht hat er da mal einen Schlag abbekommen oder irgendwie einen Sturz gehabt. Und es gab auch noch einen weiteren Bruch an seinem Unterarm, so unterhalb vom Ellenbogen. Da ist tatsächlich auch mal was sehr falsch zusammengewachsen. Und wahrscheinlich hat ihn das auch schon körperlich eingeschränkt in seinem Leben. Also es kann gut sein, dass das ein Mensch war, der auch viel Hilfe so von Menschen brauchte, die mit ihm gelebt haben.
Aber hat halt auch gezeigt, dass er dann trotzdem, also trotz so einer Verletzung, mit der man jetzt alleine nicht zurechtkommt, überleben kann. Und das beweist zum Beispiel auch, dass eben diese Menschen auch schon in Gruppen gelebt haben, und daraus kann man viele andere Sachen ableiten, also dass sie schon so soziale Gefüge hatten und so weiter. Also kann man vieles draus lesen. Und mit einer Probe aus seinem rechten Oberarm wurde auch eine DNA-Untersuchung gemacht, und das ist wirklich noch gar nicht so lange her. Da erinnere ich mich sogar noch, als das nochmal so publik gemacht wurde. Ja. Also da weiß ich, dass das irgendwie auch in der Zeitung stand. Mhm. Und das war die erste fossile menschliche DNA, die je untersucht wurde. Da könnt ihr nochmal euch die Folge anhören, wo wir über die Entdeckung der DNA gesprochen haben.
Ja, oder die DNA-Analyse, ne? Deren Entdeckung haben wir ja auch besprochen.
Genau, also wie man an Tatorten quasi auch DNA-Spuren herausfinden kann. Also auch das hilft, fossile menschliche DNA zu untersuchen. Hier fügt sich wieder ein ganzes Bild zusammen. Jedenfalls, der Neandertaler war eben eine Menschenform, die sich vor etwa 300.000 Jahren in Europa entwickelt hat. Sie lebten als Jäger und Sammler in kleinen Gruppen von etwa 20 Personen zusammen, und sie haben alle eiszeitlichen Tierarten gejagt, also auch Mammuts. Und deshalb findet man zum Beispiel an ihren Lagerplätzen auch viele Tierknochen und Steinwerkzeuge. Also heute weiß man schon viel, viel besser natürlich, wie diese Neandertaler gelebt haben, wie unsere menschlichen Vorfahren gelebt haben und ja, was das so für Typen irgendwie auch waren. Also da gibt's natürlich viele Theorien, aber auch sehr, sehr viele Beweise mittlerweile, die zeigen, wie genau das Leben damals eben abgelaufen
ist. Ja, was immer noch so ein bisschen ein Rätsel ist, ist, warum die Neandertaler eigentlich ausgestorben sind. Manche Forschende gehen davon aus, dass sie vom modernen Menschen verdrängt wurden, weil sie intellektuell unterlegen waren. Dabei, wenn man sich zum Beispiel den Kopf noch mal ein bisschen anguckt vom Neandertaler, deren Gehirn war schwerer als unseres. Also ich weiß nicht, ob die da so unterlegen waren. Andere Forschende gehen nämlich auch davon aus, dass sich vielleicht die beiden Menschenformen vermischt haben. Wie auch immer, Johann ist auf jeden Fall der allererste, der überhaupt diese Reise in die Vergangenheit zu den Neandertalern anstößt, weil er der Erste war, der fossile Knochen von Neandertalern dokumentiert hat.
Zum Glück hatte sich damals schon so einen Namen erschaffen, dass die Knochen auch an ihn übergeben wurden. Ja, ne? Sonst wären die vielleicht auch einfach verschütt gegangen. Also viele Sachen, die da zusammengetroffen sind. Auch gut, dass er die Stelle in der Nähe des Neandertal angenommen hat. Das kam irgendwie alles ganz gut zusammen. Ihr könnt ja gerne mal eure Gedanken zu der Folge teilen und ob ihr euch vielleicht auch schon mal Gedanken gemacht habt, ob Neandertalblut in unseren Adern fließt oder welche Theorien ihr dazu noch gelesen habt. Also es gibt wirklich unzählige Theorien, weil es natürlich einfach ein Blick in eine weit entfernte Vergangenheit ist. Wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen hier bei Spotify. Da könnt ihr uns Sterne geben oder auch auf anderen Plattformen uns
und
einen Kommentar
da lassen. Wir sind bei Instagram, da heißen wir @behindscience.podcast und per Mail erreicht ihr uns über podcast@behindscience.de.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.